Ja, wir haben es am Mittwoch angekündigt, dass es heute nicht eine klassische Osterpredigt geben wird. Wir werden auch nicht einfach weiterfahren im Lukasevangelium oder in 1. Mose. Und trotzdem ist es so wichtig, was wir gehört haben von Karfreitag und von Ostern. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage auch für uns als Gemeinde. Es ist die Grundlage vom Evangelium und es ist die Grundlage für unser Zusammensein. Ohne Karfreitag und ohne Auferstehung gäbe es auch die Gemeinde nicht. Wir werden heute ein Thema miteinander betrachten, das uns als Älteste sehr beschäftigt oder auf dem Herzen liegt in den letzten Tagen und Wochen. Ich möchte zu Beginn mit uns lesen Epheser 4, Vers 1 bis 6. Epheser 4, Vers 1 bis 6 schlagen wir unsere Bibeln auf. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ja, es wird heute und am nächsten Sonntag um das Thema der Einheit in der Gemeinde gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei solchen Themen Geschwister oft denken, bin jetzt ich damit gemeint? Und es ist sehr gut, wenn wir uns diese Frage stellen, wenn wir mit dieser Haltung der Predigt zuhören. Ja, du bist auch gemeint. Aber ich habe die Predigt nicht wegen einer Situation oder wegen einer Person geschrieben, die ich von der Kanzel herab ansprechen möchte. Es ist vielmehr so, ich sage jeden Punkt der Predigt zuerst mir selbst, dann sage ich ihn zu Lukas, meinem Mitältesten, dann zu den Männern, die die Verantwortung für ihre Ehen und Familien tragen. Und dann natürlich auch zu den Schwestern und Jugendlichen in der Gemeinde. Wenn wir alle, Älteste, Männer und Frauen, unseren Beitrag leisten, wird es Früchte tragen, werden Beziehungen wiederhergestellt, wird die tätige Liebe in unserer Mitte wachsen und werden wir Freiraum auch für den Dienst gewinnen. Ich möchte vorausschicken, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir als Gemeinde Schritte zu einer solchen Einheit tun werden. Die Reaktionen von vielen von euch am Mittwoch hat mich sehr ermutigt, hat mir Mut gemacht, dass es möglich ist. Es hat mich ermutigt, dass viele Geschwister Bereitschaft signalisiert haben, für die Einheit in der Gemeinde sich einzusetzen. Es hat mich ermutigt, dass Gesprächsbereitschaft da ist und dass das Anliegen geteilt wurde. Deshalb soll die Predigt heute auch nicht problemorientiert sein, sondern sie soll uns auf diesem Weg zur Wiederherstellung der Einheit auch unterstützen und uns helfen, unser Denken danach auszurichten. Und ich bete dafür, dass wir neu ergriffen werden von der Wichtigkeit der Einheit auch in der Gemeinde, auch unter uns. In der heutigen Predigt werden wir im Wort Gottes Antworten suchen, weshalb die Einheit in der Gemeinde so entscheidend wichtig ist. In einer Woche wollen wir uns ganz praktisch überlegen, welcher Beitrag jeder von uns persönlich zur Einheit leisten kann. Es wird um die Frage gehen, was stärkt die Einheit und was zerstört die Einheit. Wir wollen heute darüber nachdenken, weshalb die Einheit in der Gemeinde so wichtig ist. Ich möchte zuerst Bezug nehmen auf die Stelle, die wir im Epheserbrief gelesen haben. Diese Stelle sagt uns etwas sehr Wichtiges. Es wurde mir neu bewusst, nach der Einheit zu streben, bedeutet, dass wir unserer Berufung würdig wandeln. Der Epheserbrief ist ja so aufgebaut, dass in den ersten drei Kapiteln betont wird, welche geistliche Segnungen wir in Christus haben. Im Rahmen des Bibelkurses habe ich sie mir aufgeschrieben in einer Liste und bin auf 48 konkrete Segnungen gestoßen aus dem Epheserbrief. Und in Epheser 4 wechselt dann die Perspektive. Es folgen nun ganz viele Aufforderungen, wie wir angesichts dieser Segnungen leben sollen. Also zuerst sind immer die Segnungen Gottes und dann kommt unser Teil. Es ist interessant, womit die Kapitel 4 bis 6 beginnen. Zuerst wird gesagt, wir sollen der Berufung würdig wandeln. Berufung kann auch mit Einladung übersetzt werden. Gemeint ist die Berufung oder Einladung Gottes zu all den geistlichen Segnungen, die wir in Epheser 1 bis 3 finden. Vor allem die Erlösung und die Folgen davon. Und dann kommt dieses kleine Wort in dem. Also was bedeutet es, zuallererst der Berufung würdig zu wandeln? Indem wir einander mit Demut, Sanftmut und Geduld in Liebe ertragen. Ich habe dann gedacht, manchmal bedeutet Liebe auch einander zu ertragen. Manchmal bedeutet es, ich liebe dich trotzdem, ich entscheide mich dafür. Das hier verwendete Wort ist Agape, also die selbstlose, hingebende Liebe. Nicht die selbstbezogene und auch nicht die freundschaftliche Liebe. Das hat nichts mit Gefühlen oder Sympathie, es hat nichts mit ähnlichem Alter oder gleichen Interessen zu tun. Wir tun das vielmehr, weil wir Teilhaber derselben Segnungen sind in Christus. Auf welche Art ertragen wir uns denn in Liebe? Zuerst steht die Demut, also indem wir den anderen höher achten als uns selbst, indem wir nicht höher von uns denken, als sich zu denken gebührt, indem wir beim Urteil über den anderen auch an unsere eigene Sünde und Unzulänglichkeit denken. Petrus forderte in 1. Petrus 5, Vers 5, dass wir uns einander unterordnen und uns mit Demut bekleiden sollen. Und wer ist das perfekte Vorbild der Demut? Es ist unser Herr Jesus Christus. Wir haben es gelesen in unserem Monatsvers. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er kam als Diener auf diese Erde. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Er gab sein ganzes Leben hin. Er kannte keinen Egoismus, sondern vollständige Hingabe für die Menschen, die ihm nicht nur Gutes taten. Und wir sollen es tun mit Sanftmut. Ich habe mich gefragt, was dieses Wort genau bedeutet. Es wird im Lexikon wie folgt übersetzt: Sanftmut, Milde oder Wohlwollen. Ein Ausdruck davon ist die Freundlichkeit. Es geht um eine innere Einstellung, aus der ein Verhalten folgt. Von Mose heißt es, dass er sanftmütiger war als jeder andere Mensch auf Erden. Wir können Mose anschauen als Beispiel der Sanftmut. Mose trat immer wieder für sein Volk ein. Er verband die Ermahnung mit der Fürbitte. Er kannte keinen falschen Ehrgeiz. Sein Ziel war immer, sein Volk zu retten und zu schützen. Galater 6, Vers 1 und andere Stellen bringen die Sanftmut mit der Ermahnung in Verbindung. Ich möchte Galater 6, Vers 1 mit uns lesen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Das ist die Haltung der Sanftmut. Sie wird im Neuen Testament mehrmals in diesem Zusammenhang auch erwähnt. Also geht es um eine wohlwollende, milde, zurückhaltende, aber trotzdem klare Haltung in der Ermahnung. Die Sanftmut gilt darüber hinaus auch als eine Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, Vers 22. Und zuletzt steht die Langmut. Das Wort wird oft auch mit Geduld übersetzt. Es kann aber auch Ertragen bedeuten. Es betont die Geduld in Bezug auf Personen und hat auch einen Unterton der Zurückhaltung. Noch zwei Bedeutungen aus dem Lexikon. Langmut kann die Bedeutung haben, dass jemand die Möglichkeit hätte, sich zu rächen oder zu strafen, aber sich zurückhält, diese Macht zu gebrauchen. Oder Langmut bezeichnet den langen Atem des Gemüts, bevor es einer Handlung oder einer Leidenschaft Raum gibt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich könne dem anderen meine Argumente an den Kopf knallen und er wird sich augenblicklich verändern. Mir wurde bewusst, wie viel Geduld Gott mit mir haben musste, wie lange es oft bei mir gedauert hat, bis ich gehört und gehorcht habe und getan habe, was richtig ist. Das Denken an mein zögerliches Gehorchen und Erkennen ist sehr hilfreich, um Langmut gegenüber den Geschwistern auch zu üben. Zum Langmütigsein gehört, dass wir uns der Schwachen annehmen, dass wir die Verzagten trösten, dass wir mit Geduld ermahnen und bereit sind, geduldig zu warten, wenn ein Bruder oder eine Schwester länger Zeit braucht, um etwas zu erkennen oder zu tun. Ich möchte uns zu Vers 2 noch die Parallelstelle aus Kolosser 3, Vers 12 und 13 lesen. Kolosser 3, Vers 12 und 13. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Möge das die Art sein, wie wir einander auch in Liebe ertragen. Halten wir kurz inne und überlegen uns, ob das mich und dich auszeichnet. Ertrage ich den Bruder und die Schwester in Liebe, auch wenn er oder sie nach meinem Empfinden im Unrecht ist? Bin ich ein demütiger Mensch, einer, der den anderen höher achtet als mich selbst? Woran wird das sichtbar? Denken wir an das Beispiel unseres Herrn Jesus. Bin ich ein sanftmütiger Mensch, einer, der andere mit Milde und Wohlwollen ermahnt? Bin ich wie Mose, dass mir letztendlich die Rettung und das Wohl des anderen am Herzen liegt? Und bin ich ein langmütiger Mensch, einer, der mit dem Bruder Geduld hat, im Wissen, dass andere auch für mich Geduld brauchen und im Wissen um die Geduld, die unser Herr mit mir braucht, mit uns braucht? Und dann kommt der zweite Punkt. Wir denken immer noch darüber nach, was es bedeutet, der Berufung würdig zu wandeln. Es geht immer noch um das Indem. In Vers 3 steht, indem wir uns eifrig bemühen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Gemeint ist eine durch den Geist bewirkte Einheit. Dies geschieht durch das Band des Friedens. Was bedeutet ein eifriges Bemühen? Es bedeutet, dass ich alle meine Kraft, all mein Denken und mein Handeln darauf ausrichte, die Einheit in der Gemeinde zu bewahren. Es bedeutet, die Einheit festzuhalten, auch und besonders in schwierigen Zeiten. Ich bin darin ausdauernd, treu und mein Eifer ist für alle sichtbar. Elberfelder übersetzt mit befleißigt euch, also es hat auch mit Fleiß zu tun. Kann ich das von mir sagen? Kannst du das von dir sagen? Wo wird unser eifriges Bemühen, unser Fleiß für die Einheit sichtbar? Dies alles geschieht durch das Band des Friedens. Das Band des Friedens verbindet uns, es hält uns eng zusammen. Der Frieden ist der Gegensatz zum Streit. Das Wort bezeichnet das Ende oder die Abwesenheit von Streit, von Entzweiung, von Schwert und von Unterordnung. Wisst ihr, wie wichtig unserem Herrn Jesus der Friede und die Einheit war? In seinem Gebet, am Tag vor seinem Tod, betete er darum. Ich lese uns das vor aus Johannes 17, Johannes 17, Vers 20 bis 23. Einfach um das Anliegen des Herrn Jesus für die Einheit zu sehen. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Wow, welche Verantwortung! Unsere Einheit soll die Einheit des Vaters mit Christus widerspiegeln. Und unsere Einheit soll dazu führen, dass die Welt erkennt, dass der Vater Christus gesandt hat. Unsere Einheit hat Zeugniskraft. Lohnt es sich nicht, mit eifrigem Bemühen dafür zu kämpfen? Der Friede liegt letztendlich nicht in uns selbst, sondern er kann uns nur im Aufblick auf unseren Herrn Jesus geschenkt werden. Er ist der Gott des Friedens. 7-mal bezeichnet er sich im Neuen Testament als der Gott des Friedens. Wahren Frieden finden wir nur in seiner Gegenwart. Zuerst für uns selbst und dann auch für den Mitmenschen, für das Miteinander. Um dies zu veranschaulichen, betonte Paulus, worin wir eins sind, respektive worin denn das Band des Friedens besteht. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, eine siebenfache Einheit. Das ist mir so wichtig. Das Band des Friedens gründet nicht auf menschlicher Sympathie, auch nicht auf einer bis ins Detail übereinstimmende persönliche theologische Ansicht und schon gar nicht auf meine Befindlichkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Nein, das Band des Friedens besteht in dem, was wir gemeinsam haben. Wieder steht der Leib, die Gemeinde, zuerst, und dann kommen die anderen Dinge, die wir gemeinsam haben. Merken wir, wie überaus stark die Einheit in diesem Abschnitt betont wird. Und so geht es gleich weiter. Auch der nächste Abschnitt berichtet darüber, wie wir zur Einheit gelangen sollen, wie wir einander ergänzen und erbauen sollen. Lest doch zu Hause mal die Verse 11 bis 16 aus Epheser 4. Dort geht es weiter über dieses Thema. Wir sehen in diesen Versen die Bestimmung der Gemeinde, die aus dieser Einheit folgt. Nämlich die Zurüstung der Heiligen für den Dienst, die Erbauung der Gemeinde, die Erkenntnis des Herrn Jesus, das Wachstum bis zur völligen Größe, die Standfestigkeit in der Lehre und als Höhepunkt das Heranwachsen in allen Stücken zum Haupt hin, zu Christus. Ja, kurz gesagt, der erste Sechstel der konkreten Ermahnungen des Paulus an die Epheser betrifft die Einheit der Gemeinde. Sie kommt vor allem anderen. Auch wenn nachher äußerst wichtige Themen angesprochen werden, scheint dies das Erste zu sein, was Paulus zu sagen hat, in Bezug auf den der Berufung würdigen Wandel. Im Philipperbrief schrieb Paulus es sehr ähnlich. Ich lese Philipper 1, Vers 27. Philipper 1, Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also worin besteht das würdige Leben? Im Feststehen, in einem Geist und im einmütigen Kampf für den Glauben des Evangeliums. Diese Stelle betont auch den Dienst nach außen. Auch dazu brauchen wir diese Einheit. Das hat mich schon nachdenklich gestimmt. Welchen Stellenwert gab Paulus der Einheit und der Erbauung innerhalb der Gemeinde? Sie kommt vor allen anderen Themen. Sind wir uns dessen bewusst? Geht unser Verständnis eines würdigen Wandels in diese Richtung? Welche Priorität hat die Einheit in der Gemeinde für mich und für dich? Wird sie sichtbar in meinem Reden und Handeln und in unseren Beziehungen? Schauen wir einen weiteren Grund an, weshalb die Einheit im Neuen Testament so überaus wichtig ist. Ich möchte als nächstes einige der biblischen Bilder für die Gemeinde mit euch betrachten. Interessant ist, dass alle Bilder der Gemeinde eine Einheit ausdrücken. Also ist Gottes Bild der Gemeinde das Bild einer Einheit. Zum Beispiel der Leib. Man kann ihn nicht zerteilen. Eine abgehackte Hand neben außen taugt nichts. Dann die Braut. Auch sie ist ganz klar eine Einheit. Man kann die Braut nicht zerteilen. Oder denken wir an die Herde. Also nicht einzelne Schafe, sondern eine Herde, die beieinander und beim Hirten bleibt. Denken wir an den Tempel Gottes. Dieser besteht aus einzelnen Steinen, aber diese bilden eine untrennbare Einheit. Denken wir an den Leuchter. Auch dieser bildet eine Einheit. Wir wollen über einige dieser Bilder kurz nachdenken. Ich beginne mit dem Bild des Leuchters und lese dazu Offenbarung 1, Vers 13 und 14 und dann auch noch den Vers 20. Offenbarung 1, Vers 13 und 14 und Vers 20. Respektive 12 und 13 und Vers 20. Offenbarung 1, Vers 12 und 13 und Vers 20. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Und dann Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also der letzte Vers erklärt die Bedeutung des Leuchters. Die sieben Gemeinden sind die sieben Leuchter. Und als Johannes auf der Insel Patmos war, hörte er die Stimme des Herrn. Er sah sich um und sah als erstes den verherrlichten Herrn Jesus Christus. Das würden wir erwarten. Aber es steht etwas anders. Er sah zuerst die Gemeinde. Johannes wollte den Herrn Jesus sehen und er sah die Gemeinde und dann sah er den Herrn Jesus. Die Gemeinde ist beauftragt, Christus sichtbar zu machen, auf ihn hinzuweisen. Das kann nur die Gemeinde, keine Einzelperson. Nur die Gemeinden sind Leuchter. Können wir das sagen? Wer unsere Gemeinde anschaut, erkennt darin ihn, den erhöhten Herrn Jesus. Machen wir als Gemeinde Christus sichtbar oder machen wir unser Fleisch sichtbar? Und noch unfassbarer, der Herr Jesus steht inmitten seiner Gemeinde, auch hier bei uns in Elk. Er ist in der Mitte seiner Ortsgemeinde und mag diese noch so unvollkommen sein. In den Sendschreiben standen alle Leuchter noch, selbst der von Laodicea und von Sardes. Christus wartete lange gnädig zu. Und er wandelte inmitten seiner Gemeinden. Das bedeutet, dass er sie prüft, dass er sie kennt und dass er sie beurteilt. Er weiß um die Leiden, er weiß um das Gute in der Gemeinde, ebenso um alle Schwachheiten und um das Versagen. Er kennt auch das Verborgene und bringt es ans Licht. Es lohnt sich, über das Bild des Leuchters nachzudenken. Auch unter Berücksichtigung des alttestamentlichen Leuchters. Wir haben das am Credo gemacht, ich möchte nur kurz ein paar Punkte erwähnen. Denken wir an den Wert des Leuchters. Er bestand aus 35 Kilogramm reinstem Gold. Einen solchen Wert hat die Gemeinde für den Herrn Jesus. Denken wir an die Einheit des Leuchters. Er war aus einem Stück gefertigt. Der Leuchter ist ein Bild für die Gemeinde. Er war eine untrennbare Einheit, aus einem Stück gegossen. Denken wir an den Zweck des Leuchters. Er sollte die Stiftshütte beständig erleuchten. Es gab im Tempeldienst kein Licht außerhalb des Leuchters. So ist es auch Aufgabe der Gemeinde, Licht in dieser Welt zu sein. Denken wir auch daran, dass der Leuchter genau nach Gottes Vorschrift hergestellt werden musste. Er sollte nach oben hin angeordnet sein. Und so soll auch der Gemeindebau funktionieren, nach Gottes Vorschrift, angeordnet zu ihm hin, dem Haupt. Alles wunderbare Bilder, auch für uns. Überlegen wir uns auch, was geschieht, wenn wir außerhalb dieses Leuchters sein möchten. Es gibt kein Licht außerhalb des Leuchters. Diese Aufgabe ist der Gemeinde gegeben, auf Christus hinzuweisen. Sie verherrlicht den Herrn und weist auf ihn hin. Schauen wir ein weiteres Bild an, das Bild des Tempels. Ich lese dazu die Verse aus 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17. 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir kennen diese Stelle sehr gut, sie wird oft zitiert, wenn es um das Preisgericht geht, um Lohn oder um das Gerettetwerden wie durchs Feuer hindurch. Meistens werden die Verse 11 bis 15 gelesen. Ich möchte deshalb auch bei dieser Stelle einfach auf die Klammer hinweisen. Die Klammer ist bei vielen bekannten Stellen äußerst wichtig. Und was bildet hier die Klammer? In Vers 9 ist von Gottes Bau die Rede. Und in Vers 17 von Gottes Tempel. Es wird auch gesagt, dass der Grund der Gemeinde Christus ist. Einen anderen Grund gibt es nicht. Also bezieht sich dieses bekannte Bild des Bauens auf den Bau Gottes, auf den Tempel Gottes. Also können wir sagen, dass wir beurteilt werden anhand von dem, wie wir am Tempel Gottes, an der Gemeinde gewirkt haben, wie wir gebaut haben. Die Feuerprobe wird es zeigen. Haben wir uns als lebendige Steine einbauen lassen? Bauen wir auf die rechte Art, auf eine solche, die Ewigkeitswert hat? Oder bauen wir auf fleischliche Art, die verbrennen wird? Die Warnung in Vers 17 ist äußerst ernst. Es ist nicht gleichgültig, wenn wir den Tempel Gottes verderben. Es ist nicht gleichgültig, wenn wir der Gemeinde Schaden zufügen, wenn wir die Einheit schwächen, wenn Beziehungen unbereinigt bleiben. Schauen wir ein drittes Bild miteinander an. 1. Korinther 12. Vers 12 bis 18. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Und dann noch Vers 27. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Ja, auch der Leib ist ein wunderbares Bild für die Einheit in der Gemeinde. Die Einheit des Leibes, der Gemeinde, wird sogar mit Christus verglichen. Gleichzeitig besteht der Leib aus vielen verschiedenen Gliedern. Sie ergänzen sich auf wunderbare Weise. Wie sinnlos wäre ein Körper, der nur aus einem Organ bestehen würde. Stellt euch einen Leib vor, der nur aus dem Mund bestehen würde. Das gäbe eine Katastrophe. Aber auch wenn nur Hand da wäre oder nur Ohr, wäre es schwierig. Man kann weder zum anderen Körperteil sagen, ich brauche dich nicht, noch kann man sagen, mich braucht es nicht, weil ich zu unbedeutend bin oder weil ich nicht wie ein anderes Glied bin. Paulus widerspricht einer solchen Sichtweise entschieden. Es gibt kein nebensächliches Glied am Leib. Der Herr ehrt sogar besonders die scheinbar schwächeren Glieder. Sie sind sehr notwendig. In Vers 25 steht, dass die Glieder füreinander sorgen. Und in Vers 26, dass alle Glieder mitleiden, wenn ein Glied leidet, und sich mitfreuen, wenn ein Glied geehrt wird. Aber was geschieht nun, wenn ein Glied streikt? Wir kennen es aus dem alltäglichen, natürlichen Leben. Wenn der Rücken nicht mehr will, wenn der Magen spinnt oder die Füße schmerzen. Es schmerzt den ganzen Körper. Stellen wir uns nun ein Körperteil vor, das eine passive Rolle am Körper einnimmt, welche noch am Körper bleibt, aber seine Funktion verweigert. Muss es nicht unweigerlich dazu führen, dass der ganze Körper auch darunter leidet? Fehlt nicht dem ganzen Körper etwas, wenn ein Organ seinen Dienst versagt? Das Bild des Leibes zeigt uns, wir können nicht ohne die anderen bestehen in der Gemeinde. Wir können nicht sagen, ich brauche dich nicht, der Leib würde zerstört werden. Wir können auch nicht unabhängig Leib des Christus sein. Sind wir ohne eine Gemeinde, fehlt die Verbindung zum Haupt, zu Christus. Und der Herr schenkt jeder Gemeinde die Gaben, die es zur Erbauung der Gemeinde braucht. Es fehlt an nichts, auch bei uns nicht. Es ist alles vorhanden. Die Frage ist, lassen wir uns an diesem Platz im Leib einfügen, so wie Gott es gewollt hat? Oder verweigern wir den Dienst am Leib? Sind wir eifersüchtig gegen andere Glieder des Leibes? Oder das Umgekehrte, verachten wir andere Glieder des Leibes, indem wir denken, ich brauche dich nicht? Und noch ein kurzer Gedanke zu einem letzten Bild. Wir haben eine Bestimmung, die unfassbar ist, die nur der Gemeinde gilt. Die Gemeinde ist Braut des Christus. Paulus bezeichnet die Gemeinde in Korinth als Braut, die er Christus zuführt. Und in Epheser 5 wird die Ehe als Bild für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde erwähnt. Es steht dort, dass Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Er hat sie als Braut erworben. Und in Offenbarung 19 sehen wir dann die Endform davon, die Frau, die mit Christus vermählt wurde. Dann werden alle Gläubigen dazugehören. Aber heute, in unserer Zeit, ist die Gemeinde am Ort Braut des Christus. Noch sind wir nicht verbunden mit allen Gläubigen, aller Zeiten, an allen Orten. Nun können wir uns eine Braut vorstellen, die mit sich selbst unzufrieden und uneins ist, die mit verrissenem Kleid und zerzaustem Haar an den Altar tritt. Nein, eine Braut, sie schmückt sich für ihren Bräutigam, sie möchte so gut wie nur irgend möglich aussehen, um ihrem Bräutigam zu gefallen. Ja, überlegen wir uns, wie wirkt es, wenn wir als Jesu Braut in Uneinigkeit oder Streitigkeiten sind? Und ist es unser vordringliches Anliegen als Braut, sprich als Gemeinde, so schön wie nur irgend möglich dem Bräutigam entgegenzueilen? Die Braut wird zuletzt gekleidet sein mit den Gerechtigkeiten der Heiligen. Was wird von uns da wohl sichtbar werden? Welcher Schmuck und welche Gerechtigkeiten? Ja, wir sehen alle diese herrlichen Bilder im Wort Gottes. Ich möchte, dass wir nicht in erster Linie verzweifeln über diese Bilder, sondern dass wir uns freuen darüber, dass wir das Wunderbare in diesen Bildern sehen, dass wir begeistert sind von diesen Bildern. So hat sich Gott seine Gemeinde gedacht. Das ist unsere Bestimmung als Leib des Christus. Jedes einzelne Bild drückt die Beziehung zu Christus aus. Jedes Bild ist dazu da, den Herrn zu verherrlichen und zeigt die Abhängigkeit von ihm. Er ist der Grund des Tempels. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist der Bräutigam, der Braut. Er ist derjenige, der inmitten der Leuchter wandelt. Aber jedes Bild drückt genauso auch die Einheit und die Verbundenheit in der Gemeinde aus. Und wenn dem Herrn Jesus diese Einheit bei all diesen Bildern so wichtig war, sollte sie das nicht auch uns sein? Angefangen bei mir selbst. Wenn wir einst beurteilt werden nach unserem Wirken am Tempel Gottes, sollten wir nicht alle unsere Kraft dafür verwenden, treu zu sein im Bauen. Mich haben diese Bilder neu angespornt zur Liebe, zur Gemeinde und zu den Geschwistern. In den Augen unseres Herrn hat die Gemeinde einen unschätzbaren Wert. Denken wir an den goldenen Leuchter. Nach heutiger Berechnung 1,45 Millionen Franken Materialwert. Damals sicher noch weit mehr. Denken wir an den Tempel, der Ort, an dem Gott wohnt, an dem er angebetet werden möchte. Denken wir an die Braut, die Christus ehelichen wird. Denken wir an den Leib des Christus, von dem er das Haupt ist. Was kann mehr Wert haben als das alles? Gibt es wichtigere Dinge als diese? Den Ort der Anbetung, seine geliebte Braut oder auch sein Leib, was könnte wichtiger sein? Lohnt es sich nicht, alles zu investieren, damit diese wunderbaren Bilder voll zur Geltung kommen? Wir wollen noch ein drittes Argument zur Wichtigkeit der Einheit in der Gemeinde anschauen. Wir haben gehört, dass sie die Folge ist eines unserer Berufung würdigen Wandels. Wir haben gehört, dass diese Bilder über die Gemeinde diese Einheit ausdrücken. Und der dritte Punkt, der ist ganz einfach. Nämlich, dass das Neue Testament an allen Ecken und Enden zur Einheit in der Gemeinde aufruft. Und es kritisiert das Torpedieren der Einheit. Es ist ja interessant, welch überaus großen Stellenwert die Gemeinde im Neuen Testament hat. Es ist wohl eines der zentralsten Themen des Neuen Testaments, nebst der Erlösung und der Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn. Der Herr Jesus tönte die Gemeinde bereits an, zum Beispiel im Matthäus- oder Johannesevangelium. Der Apostelgeschichte geht es um die Gründung der Gemeinde und um die Geschichte der Gemeinde. Die Briefe richten sich alle an eine Ortsgemeinde oder an Diener, die in einer Gemeinde dienten. Und auch die Offenbarung ist den Gemeinden gegeben, besonders auch die Sendschreiben, da sind die Gemeinden angesprochen. Und fast alle neutestamentlichen Bücher rufen in der einen oder anderen Form zur Einheit und zur Geschwisterliebe auf. Der Herr Jesus lehrte dies bereits bevor die Gemeinde gegründet wurde. Wir haben aus seinem Gebet gelesen, aus Johannes 17, wo er um Einheit betete. Aufgrund unserer Einheit soll die Welt erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Das Thema wird in den Briefen immer und immer wieder aufgenommen. Ich möchte uns auch dazu einfach einige Stellen vorlesen, ohne allzu viel dazu zu sagen. 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Also wird hier besonders die Einheit auch im Reden betont, aber auch eine Einheit in der Gesinnung und in der Überzeugung. Und dies alles wächst, wenn wir Gemeinschaft miteinander pflegen, wenn wir uns gegenseitig austauschen und prägen. Dies wird dagegen verhindert, wenn wir uns zu stark anderweitig prägen lassen und wenn wir den Austausch miteinander verweigern. Dann Römer 12, Vers 16 bis 18. Römer 12, Vers 16 bis 18. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, auch diese Stelle betont die Einheit und den Frieden. Wir sollen gleichgesinnt sein, uns nicht rächen und Frieden halten, soweit es an uns liegt. Der Abschnitt beginnt übrigens bereits mit der ungeheuchelten und herzlichen Bruderliebe in Vers 9 und mit der gegenseitigen Ehrerbietung. Oh, wie wünschen wir uns alle diese herzliche Bruderliebe. Ich möchte versuchen, auch meinen Beitrag dafür zu leisten. Dann Philipper 2, Vers 1 bis 5. Philipper 2, Vers 1 bis 5. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja, bei der Gemeinde in Philippi war vieles bereits vorhanden, aber Paulus wünschte noch mehr. Er wünschte eines Sinnes sein, gleiche Liebe zu haben, einmütig auf das eine bedacht zu sein. Dazu gehört, dass sich jeder zurücknimmt und den anderen höher achtet als sich selbst, so wie Christus es tat. Dann blättern wir nach hinten, 1. Petrus 1, Vers 22. 1. Petrus 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Ja, in dieser Stelle hat mich die Beharrlichkeit angesprochen in der Bruderliebe, dass man ausdauernd ist darin, dass man sich nicht so schnell davon abbringen lässt. Diese soll ohne falsche Motive stattfinden, aus einem reinen Herzen hinaus. Im Kapitel 3, Vers 8 forderte Petrus, dass die Gläubigen gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig sein sollen. Dann schlagen wir noch 1. Johannes 3, Vers 18 auf. 1. Johannes 3, Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also hier geht es darum, dass die Liebe nicht nur ein Lippenbekenntnis sein soll, sondern eben sich mit der Tat und der Wahrheit auch beweisen soll. Das sind nur ganz wenige Beispiele, wenige Stellen, die von der Liebe und der Einheit in der Gemeinde sprechen. Ich musste da massiv kürzen, weil es so viele gute Stellen gäbe. Denken wir darüber hinaus an all die Stellen, in denen es um das Miteinander in der Gemeinde geht. Es wird dort nicht wortwörtlich die Einheit genannt, aber es ist klar, dass das damit gemeint ist. Wenn es um Themen geht wie Rücksichtnahme auf die Schwachen, um Demut, Ermahnung und Ermutigung, gegenseitige Annahme, Vergebung oder ganz allgemein um Geschwisterliebe, hat das immer mit der Einheit zu tun. Wenn wir ans Hohelied der Liebe denken, hat das mit Einheit zu tun. Auch wenn wir aufgefordert werden, nach dem Frieden zu jagen, hat das mit Einheit zu tun. Oder wenn wir aufgefordert werden, der Versammlung treu zu sein, aufeinander Acht zu geben und einander anzuspornen zu guten Werken, hat das mit Einheit zu tun. Achtet euch doch mal beim Lesen der Briefe darauf, wie oft darin Themen über die Liebe, über den Umgang und die Einheit in der Gemeinde angesprochen werden. Im Umkehrschluss warnt das Wort Gottes immer wieder vor Spaltungen. Gerade im Korintherbrief ist das immer wieder ein Thema. Wir haben 1. Korinther 1, Vers 10 dazu gelesen. Aber auch die Stelle rund ums Abendmahl in 1. Korinther 11, die ich am Mittwoch erwähnt habe. Das unwürdige Nehmen des Mahls und die Tatsache, dass deshalb viele Kranke in Korinth waren, stehen im Zusammenhang mit der Uneinigkeit und der Spaltung in der Gemeinde. Ja, Streit und Spaltungen in der Gemeinde tragen in den seltensten Fällen zur Einheit in der Gemeinde bei. Ich möchte nur noch kurz die Frage stellen, gibt es auch Grenzen der Einheit? Ja, die gibt es. Wenn Sünde oder Irrlehre in die Gemeinde eindringen, soll dies nicht unter dem Argument einer falsch verstandenen Einheit zugedeckt werden. In solchen Fällen fordert das Wort Gottes auf zur Zurechtweisung. Und wenn das nichts nützt, fordert es Trennung und Absonderung. Aber in allen anderen Fällen, in den meisten Fällen, die uns betreffen, verlangt das Neue Testament von uns Einheit. Ja, worum ging es mir heute in der Predigt? Es geht mir darum, uns bewusst zu machen, wie überaus wichtig unserem Herrn Jesus die Einheit seiner Gemeinde ist. Wir können die Wichtigkeit nicht genug betonen. Es gibt fast nichts Wichtigeres. Der würdige Wandel zeigt sich zuallererst in der Geschwisterliebe und im eifrigen Bemühen um die Einheit. Alle Bilder über die Gemeinde betonen die Einheit. Und das Neue Testament fordert durchgehend auf zur Einheit in der Gemeinde. Wenn ich darüber rede, möchte ich uns die Wichtigkeit neu aufzeigen und bewusst machen, sie uns aufs Herz legen. Wenn ich und du uns eifrig darum bemühen, wird sich in unserer Gemeinde vieles zum Guten verändern. Es hat mich sehr ermutigt, dass dieser Wunsch von mehreren Geschwistern mitgetragen wird. Ich wünsche mir, dass das Nachdenken über dieses Thema unsere Gespräche miteinander prägen wird. Ich möchte uns dazu auffordern, dass wir unsere Zugehörigkeit, unsere Liebe und Haltung gegenüber unserer kleinen Gemeinde überprüfen. Es ist nicht gleichgültig, welche Beziehung wir zur Ortsgemeinde haben. Jedes Glied der Gemeinde ist wichtig und mitverantwortlich, den Leib zu stärken und aufzuerbauen. Fragen wir uns, und ich frage das zuallererst mich selbst, bin ich treu? Nehme ich den richtigen Platz ein? Fördere ich das geistliche Leben in der Gemeinde? Diene ich anderen? Bin ich verbindlich? Wo würde unsere Gemeinde stehen, wenn alle die gleiche Haltung wie ich zur Gemeinde hätten? Und zuletzt, bin ich bereit, mein Leben in den Leib des Christus zu investieren? Unser Herr hat uns alles gegeben. Denken wir an die 48 Segnungen im Epheserbrief. Und das ist nur ein sehr kurzer Brief. Es sind nur 3 Kapitel, 48 Segnungen. Nun liegt es an uns, der Berufung würdig zu wandeln. Möge der Herr uns helfen dabei. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmal für die wunderbaren Bilder, die wir in deinem Wort auch haben dürfen, gerade was Gemeinde betrifft, dass du die Institution geschaffen hast und dass Gemeinde das ist, wo du drin wandelst, wo du drin wohnst und wo du verherrlicht werden willst drin. Danke auch, dass jedes Bild von der Gemeinde eine Beziehung zu dir ausdrückt, dass du das Haupt bist, dass du das Fundament bist, dass du in unserer Mitte wandelst, wenn 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, bist du in ihrer Mitte. Und das dürfen wir auch für uns als Gemeinde in Anspruch nehmen. Ja, und hilf uns, dass wir uns anspornen lassen, auch zur Liebe zu der Gemeinde, so unvollkommen, wie sie auch sein mag. Ja, dass wir unseren Beitrag können leisten können, jedes persönlich. Hilf mir da auch mit dem Beispiel voranzugehen. Hilf auch Lukas drin. Hilf jedem Bruder und jeder Schwester, einfach nach dem zu streben. Und schenk, dass sie Gespräche können von dem Wunsch geleitet sein, ja, dass wir in Einheit weiter miteinander gehen können. Danke für alles, was du am Wirken bist in unserer Mitte. Und so wollen wir in Zuversicht auf dich schauen, den Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Und wir sind dankbar, dass wir dich haben dürfen, dass du um alles weißt. Amen.